lese, ich höre Musik.
Ich höre Musik.
Ich lese gute Bücher.
Ich höre gute Musik.
Gute, spannende und lehrreiche Bücher und Musik auf Deutsch für Kinder.
Das war gut.
Herzlich willkommen zum Podcast Kinderbücher Musik. Ich bin Adrian Plitzko, im Studio auch Eva Murer. Hallo Eva.
Hallo Adrian.
Wir haben heute zwei ganz besondere Bücher für euch, nicht nur für die Kinder, auch für die Eltern oder die Erzieher, je nachdem, wer dem Kind auf die Finger klopft. Und zwar zwei Bücher über Philosophie. Philosophieren und Kinder, geht das zusammen, Eva?
Natürlich.
Also Kinder müssen da sich anstrengen und darüber nachdenken, was es überhaupt bedeutet, wer sie sind, was sie hier tun, woher sie kommen, wohin sie gehen und was sie machen wollen. All diese Fragen.
Ich glaube, Kinder sind geborene Philosophen. Ich glaube, die Erwachsenen haben da mehr Probleme damit, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Bei Kindern passiert das einfach.
Also ein Lehrstück für Erwachsene hier. Ich war auch immer der Meinung, dass ich habe immer gerne philosophiert mit Kindern, möglichst keine Antworten gegeben, weil ich die Antworten der Kinder hören wollte, weil das immer ganz neue Perspektiven aufgedeckt hat. Also jetzt mal die beiden Bücher, die wir heute besprechen wollen, die drehen sich um das Kapitel oder das Thema Philosophie. Und damit beginnt auch schon das erste Buch, der Titel Philosophie ist wie Kitzeln im Kopf von Gudrun Mebs und Harald Lesch. Philosophie ist wie Kitzeln im Kopf, das klingt ganz, ganz vielversprechend. Und das zweite, ein Buch, das jeder kennt, das Generationen kennen, Der kleine Prinz, aber nicht die Originalversion von Antoine de Saint-Exupéry, sondern von Joanne Farr. Nach der Erzählung von Saint-Exupéry. Und es ist ein Comics.
Genau.
Fangen wir mit dem einfacheren Buch an. Philosophie ist wie Kitzeln im Kopf. Das suggeriert mir, dass Philosophie eigentlich zum Lachen ist.
Kann schon sein, oder? Ich meine, wenn man so über die Welt nachdenkt, kommen einem auch ganz komische Sachen in den Kopf.
Manchmal ist es eine Notbremse, dass man einfach nur noch lacht, über Dinge lacht, die man sich gar nicht erklären kann.
Das kann auch passieren, ja.
Machen das Kinder auch? Lachen die auch, wenn sie nicht wissen, was sie sagen sollen?
Ich glaube, das passiert oft, dass einfach Kinder dann quasi den Clown spielen, wenn sie nicht weiter wissen oder sich unwohl fühlen oder nicht genau wissen, was jetzt Sache ist. Also kommt das Lachen dann schon vor auch.
Wir wollen hier ein großes Problem bearbeiten, das Kinder verursachen bei den Eltern oder Erziehern. Wenn das Kind ständig fragt, warum, 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 und auf jede Antwort folgt ein weiteres Warum. Und das ist endlos. Das hört erst dann auf, wenn man das Kind ganz verärgert ins Zimmer schickt. Das wollen wir jetzt besprechen, diese Frage. Wie kann man das handhaben? Wie geht man damit um? Vielleicht erklärt dieses Buch etwas mehr darüber. Philosophie ist wie Kitzeln im Kopf.
Da geht es eher darum, eine Einführung zu geben für die Kinder, was so Philosophieren überhaupt bedeutet. Dass es nicht einfach nur quasi im Kaffeehaus sitzen und tratschen ist, sondern dass zum Philosophieren auch dazu gehört, sich Fragen zu stellen, zu wundern, Schlussfolgerungen zu ziehen. Also dass es mehr ist, als nur sich über ein Thema zu unterhalten. Aber weil du vorher gemeint hast, mit Fragen stellen und warum, ich habe so einen Warum-Frager zu Hause. Und ich bin immer so froh, wenn er Fragen stellt. Und ich sehe es als Herausforderung, weil ich weiß natürlich nicht jede Antwort. Das wäre schön, wenn ich es wüsste. Ich kann es nicht.
Ja.
Und was ich dann mache, ist, dass ich auf Bücherjagd gehe. Also zum Beispiel heute in der Früh hat er mir eine Frage gestellt, die ich nicht beantworten konnte. Und jetzt habe ich den Vormittag damit verbracht, ein Buch zu suchen und habe auch eines gefunden, das wir dann in einem weiteren Podcast uns auch anschauen werden.
Das ist sehr gut, sehr vielversprechend. Ich habe da auch eine ganz einfache Lösung zu diesen Warum-Fragen. Man fragt einfach zurück. Man fragt, was denkst du denn darüber?
Mhm.
Was ist deine Antwort?
Das ist eine gute
könnte
Frage.
Auch funktionieren, ja?
Natürlich.
Aber jetzt zum Buch.
Zum Buch. Also, das ist bereits das zweite Buch, das Gudrun Mebs und Harald Lesch zusammen geschrieben haben. Die Gudrun Mebs ist Autorin und Harald Lesch ist ein Astrophysiker und Philosoph. Und in diesem Buch geht es darum, dass die Ida hat im ersten Buch sozusagen, dass sie geschrieben haben, im ersten Buch hat die Ida als Geburtstagsgeschenk einen Professor bekommen, dem sie alle möglichen Fragen stellen konnte. Und jetzt im zweiten Buch kann sie mit dem Professor und gemeinsam mit ihren eigenen Freunden auf eine Campingtour fahren. Also sie gehen ja das Wochenende zelten. Da geht es auch darum, dass sie alle ihre Fragen stellen kann oder die Kinder alle ihre Fragen stellen können zum Thema Philosophie, das sie haben. Und da lese ich ein kurzes Stück vor. Und unsere Sache heißt, was ist eigentlich die Philosophie? Sofort hebt Lisa die Hand, wie in der Schule. Philosophie ist die Lehre der Weisheit. Na, da ist aber eine heute sehr früh aufgestanden, hat im Lexikon nachgeschaut. Und Philosophen sind die, die sich Gedanken machen über die Welt und so, warum sie so ist, wie sie ist, weil sie das interessiert. Und mich auch. Interessiert mich auch, zischelt Lukas und zappelt auf seinem Sitz herum. Besonders die Fußballplätze. Verstehe ich, Lukas, sagt der Professor und gibt Gas. Die Freunde der Weisheit, ruft Lisa und zieht Celia den Nuckeldaumen aus dem Mund. Aber einen Lobedaumen hoch vom Professor kriegt sie leider nicht. Der muss am Steuerrad bleiben. Dafür aber ein zufriedenes Nicken im Rückspiegel. Also es geht um die Philosophie und auf dieser Reise, auf diesem Campingtrip, können sie sich ganz, ganz viel über die Naturphilosophen unterhalten, also die griechischen Naturphilosophen, und lernen ganz, ganz viel über diese Anfänge der Philosophie.
Aber da steigen wir ziemlich weit oben ein, weil Philosophie kann ja auch abschreckend sein für viele Erwachsene. Man denkt immer, es ist ein hochintellektuelles Gebilde. Ist es aber nicht, weil Philosophie steckt ja überall, in jedem kleinsten Ding, in jedem kleinsten Gedanken eigentlich. Selbst in der einen ganz einfachen Frage, warum? Und damit soll man auch mit Kindern einsteigen. Also wenn es mit diesem Buch einsteigen möchte, das ist schon ziemlich intellektuell jetzt da. Denke ich mal. Das ist eher für ältere Leser, ältere Kinder.
Ich würde so sagen, so 8, 9.
Ja, doch schon.
Ja, auf jeden Fall. Ist vielleicht viel Text für die Kinder zum Lesen, aber wenn man es gemeinsam macht, geht das auf jeden Fall. Und die Beispiele sind auch alle praktisch. Ich schaue gerade, ob ich ein Beispiel finde, wo es ganz genau darum geht. Naja, genau. Die ersten Philosophen waren Griechen. Wie die geheißen haben, erzähle ich euch später. Einverstanden? Ist es nicht erstaunlich, dass die Philosophie, das Denken über die Welt begonnen hat in einem Land, wo das Wetter fast immer schön ist? Was denkt ihr darüber? Aber denkt schnell, ich muss gleich auf die Karte schauen, wo wir abbiegen müssen zu unserem Campingplatz. Kommen wir da an der Pommesbude vorbei? Brummelt Tim und kriegt von mir eins auf die Mütze. Voll daneben, Tim. Gerade habe ich einen schönen Gedanken gehabt und der ist jetzt weg. Weil beim schönen Wetter alle draußen sind und dann sehen sie in Griechenland das Meer und auch Hügel und Olivenbäume und den Himmel und die Sonne und das ist wie Ferien. Und dann haben sie Lust, darüber nachzudenken, warum das alles so ist, wie es ist. Stimmt doch, oder? Also da gehen sie darauf ein, also dass man auch fürs Philosophieren Zeit braucht. Und Nachdenken braucht Zeit und Muße und Ruhe.
Also wäre das eigentlich ein ideales Buch für Campingferien? Wenn das schon das Thema Camping bearbeitet.
Für alle Ferien, oder?
Ja, für alle Ferien.
nicht nur fürs Campen. Beim Campen macht man natürlich auch ein Lagerfeuer. Also hast du recht, da kann man ganz toll philosophieren dran. Und da lese ich noch eine Stelle vor, wo es ums Feuer geht. Stimmt, Ida. Der Professor nickt mir zu. Das Feuer ist ein Element, das immer Nahrung braucht. Kriegt es viel, lodert es hoch, wie hier bei unserem Scheiterhaufen. Seid so lieb, haltet Abstand. Brandwunden vertrage ich heute nicht mehr. Also kriegt es wenig Nahrung, verglüht es. Für Heraklit war das Feuer ein wichtiges Beispiel dafür, wie sich was verändern kann, aber trotzdem sich gleich bleibt. Wie das Wasser, ihr erinnert euch. Das allerdings braucht keine Nahrung, es fließt. Aber Feuer kann auch fließen. Oh ja, wenn zum Beispiel auf einem Hügel ein Feuer ausbricht, fließt es blitzschnell den Hügel runter, beinahe so schnell wie Wasser fließen würde, und frisst dabei trockenes Gras und Zweige. Springen kann es auch. Zum Beispiel Baumstämme hoch. Wusch, steht der Baum in Flammen. Feuer kann wärmen und unsere Würstchen lecker braten. Feuer kann aber auch zerstören. Wie Wasser auch. Es erfrischt uns am Meer und plötzlich tritt's über und überschwemmt Dörfer und ganze Landstriche. Wie sagt Tim so schön? Aus die Maus. Aber Freunde, worauf ich jetzt hinaus will. Also eigentlich sagt das Heraklit, alles fließt. Das Fließende, das war für ihn das Allerwichtigste. Pantarei. Alles fließt. Ein faszinierender Gedanke. Heraklit, das war ein interessanter Typ. Der Dunkle, so hat man ihn genannt. Dunkel und menschenscheu. Der hat die Menschen nicht geliebt. Der hat sich nur für das Ganze interessiert. Der hat sich bemüht, dahinter zu kommen, was drinsteckt. Im Ganzen. Dass die Dinge, auch wenn sie sich ähnlich bleiben, sich doch immer wieder verändern. dass immer wieder was Neues passiert und dass eben die Welt nie stillsteht. Nie. Das ist das Ewige. Das hat ihn besonders umgetrieben. Nicht der Stillstand ist das Ewige. Ist das nicht eine erstaunliche Erkenntnis?
Ich lese, ich lese, ich höre Musik. Ich lese gute Bücher, ich höre gute Musik.
Das war also eine längere Passage aus dem Buch Philosophie ist wie Kitzeln im Kopf von Gudrun Meps und Harald Lesch. Kommt auch was Spannendes vor in dieser Geschichte? Also ich fand das jetzt sehr spannend, diese Passage. Aber ich weiß ja nicht, ob Kinder das auch spannend finden, wenn da keine Abenteuer geschehen oder irgendjemand auf den Baum runterfällt oder etwas gestohlen wird.
Aber die Sachen passieren doch. Sie finden ein Hundebaby, sie kraxeln auf Berge, sie fallen in einen Fluss. Also es passieren einige Dinge dazwischen.
Das war das Buch Philosophie ist wie Kitzeln im Kopf, ein sehr treffender Titel von Gudrun Meps und Harald Lesch. Wir gehen zum nächsten Buch mit einer musikalischen Einleitung zu dem Buch, das wir vorhin gesagt haben. Das kennt jeder von uns, das kennt schon Generationen, Der kleine Prinz, aber eine etwas andere Version als die vom Autoren Antoine de Saint-Exupéry. Das hier ist aus der Oper. Der kleine Prinz. Das ist ein Stück aus der Oper Der kleine Prinz. Komponiert hat die Musik Nikolaus Schapferl, ein deutscher Komponist. Und die Oper wurde aufgeführt, wenn ich mich nicht täusche, in den frühen 2000er Jahren, also 2004, ungefähr so um diese Zeit herum. Und das war das Stück Rosen. Nun, Eva, Der kleine Prinz, so der Originaltitel dieses Buches, aber es ist kein übliches Buch, wie man das so kennt, sondern es ist ein Comics. Und es ist nach der Erzählung von Antoine de Saint-Exupéry. Wollen wir hier für unsere Hörer vielleicht noch kurz zusammenfassen, worum es in dem kleinen Prinzen geht?
Du meinst im Original?
Im Original?
Ja. Also es beginnt damit, dass ein Pilot abstürzt in der Wüste und erst sein Flugzeug reparieren muss, bevor er weiterfliegen kann und dort auf den kleinen Prinzen trifft. Im Gespräch erzählt der kleine Prinz, welche Planeten er zuvor besucht hat und es sind ganz viele wie der Trinker dabei, den er getroffen hat, oder die Schlange und so weiter. Also einfach die Begegnungen, die er erlebt hat. Und das erzählt er dem Piloten und sie philosophieren über das, was der kleine Prinz erlebt hat. Das ist die Geschichte sozusagen.
Ja, quasi der Kern. Und es ist ein kritisches Buch eigentlich. Und es war auch ein Kultbuch zu meiner Jugendzeit, denn da wird kritisiert das Erwachsenentum, die Konsumgesellschaften. Das war in den 80er Jahren ja ganz groß, dass man die Konsumgesellschaft kritisiert hat. Und da war natürlich Saint-Exupéry unser Idol dafür. Jetzt in dieser Version von Joanne Sfar, ein Comicsbuch, wie stark hält es sich an die Originalvorlage? Oder was ist da anders bei diesem Buch?
Also wie bei dir auch. Also ich bin mit dem Buch aufgewachsen und es war immer schon eines meiner Lieblingsbücher. Und deswegen war ich am Anfang auch ein bisschen skeptisch, wie ich das Buch in die Hand genommen habe, also die Comic-Version sozusagen, und habe gedacht, ob das wohl funktioniert. Im Grunde hält sich zwar an die Geschichte, mit kleineren Abänderungen oder mit Dramatisierungen, wie es im Comic-Genre üblich sind. Also er ist ja ein französischer Comiczeichner und sehr, sehr bekannt, sehr berühmt, hat schon ganz viele Preise auch gewonnen und hat sich der Geschichte, ich glaube, sehr, sehr liebevoll angenommen. Und vielleicht lese ich den Anfang vor, dass man ein bisschen einen Eindruck von der Sprache auch bekommt, die er verwendet.
Also ich muss nochmals darauf aufmerksam machen, es ist ein Comicsbuch, ja. Also hauptsächlich Bilder, auch mit Sprechblasen?
Auch in Sprechblasen,
ja. Also was liest du denn jetzt, die Sprechblasen oder den Bildtext?
Es gibt nur Sprechblasen. Also wir sind hier an einer Stelle, wo es um diese Affenbrotbäume geht. Kannst du dich erinnern?
Ja, das war seine Aufgabe. Eine Aufgabe des kleinen Prinzen,
genau.
Dass er die Vulkane musste er pflegen.
Kehren.
Und die Affenbrotbäume ausreißen, weil sie sonst drohten, den Planeten zu überwuchern und ihn zu sprengen. Das
genau.
war seine Aufgabe.
Ja, er möchte ja auch ein Schaf gezeichnet bekommen, weil er hofft, dass die Schafe dann die kleinen Affenbrotbäume fressen werden. Während ich hier bin, wächst alles. Dank des Schafes wird sich das vielleicht ändern. Warum? Weil Schafe anscheinend kleine Sträucher fressen. Das ist wohl wahr. Aber Baobabs sind alles andere als kleine Sträucher. Sie sind so groß wie Kirchen. Und selbst wenn du eine ganze Herde Elefanten mitnimmst, würden die nicht mit einem einzigen Baobab fertig werden. Damit die bei mir Platz haben, müsste man sie alle aufeinander stellen. Aber trotzdem, bevor sie so groß werden, sind Baobabs ganz klein. Wenn man sich zu spät um sie kümmert, wird man sie nie mehr los. Grrr, ja, wir brauchen dringend eine Hilfsmannschaft. Grrr. Sonst überall kleine Baobabs, niemand da, um sie auszureißen. Sie wachsen, sie breiten sich aus und grrr, der Planet zerplatzt. Mit wem redest du? Mit niemandem. Das Funkgerät ist kaputt, also spiele ich. Oh, ich auch bitte. Hallo, 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 hallo. Hallo, ich kann Sie hören. Ich Sie auch. Siehst du, es klappt sehr gut. Ja. Also das ist so eine Stelle, wo er abweicht vom Original. Also im Original reden sie auch über die Affenbrotbäume, aber diese Szene, wo sie quasi mit dem Funkgerät spielen, kommt so nicht vor. Und wo er eben das Genre-Comic ausnutzt mit den Sprechblasen und dem Krrk und so weiter. Ja. Und das kann man ja gar nicht so toll lesen, wie es quasi gezeichnet ist. Aber da weicht er eben vom Original ab, um dem Comic-Ausdruck zu verleihen. Und wenn man sich die Zeichnungen ansieht, die sind mit ganz, ganz starken Bildern und mit so zittrigen Linien gezeichnet, dass es fast so ein bisschen traumhaft auch aussieht und ein bisschen verschwommen ist. Und teilweise sind die Zeichnungen sehr ins Monsterhafte übertrieben und schauen wirklich bedrohlich aus auch. Also manche von den Geschichten, zum Beispiel der Geschäftsmacher, der schaut sehr wie ein Alien eigentlich aus. Oder auch einige der anderen Zeichnungen sind sehr schauerlich.
Das war jetzt wahrscheinlich eine Premiere in einem Podcast, das wir aus einem Comicsbuch vorgelesen haben. Gerade ein Comicsbuch, das ja von Bildern lebt, mehr als von der Sprache. Jetzt, warum hast du gerade diesen Teil ausgesucht? Nicht nur, um zu zeigen, dass er abweicht von der Originalgeschichte, sondern hier geht es ums Philosophieren. Wie würdest du jetzt mit den Kindern praktisch mit diesem Buch philosophieren oder vielleicht gerade mit diesem Abschnitt, den du vorgelesen hast?
Zum Beispiel mit meinen Kindern zu philosophieren, würde ich jetzt nicht die Comic-Ausgabe verwenden. Ich finde, die Comic-Ausgabe ist eher für Leser gedacht, die mit dem Original nicht so sehr was anfangen würden oder die das gar nicht kaufen würden, weil sie das Cover nicht mögen. Also mit meinen Kindern würde ich das Original lesen und ich würde anfangen zu philosophieren mit der Geschichte vom Fuchs. Kannst du dich erinnern an die Geschichte mit dem Fuchs?
Nein, nur vage.
Der kleine Prinz trifft den Fuchs und der Fuchs sagt, er wird ihm ein Geheimnis verraten, wenn er ihn zähmt. Also da geht es um das Zähmen, um das sich vertraut machen, um Beziehungen aufbauen und wo es auch darum geht, dass man etwas nur wirklich kennen kann, wenn man es gezähmt hat. Und für mich ist dieses Zähmen so eine Metapher auch fürs Kennenlernen und sich aneignen und Verantwortung übernehmen. Weil am Ende der Geschichte sagt der Fuchs ja, also mein Geheimnis, es ist sehr einfach, man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist wie die Augen unsichtbar. Und das ist etwas, wo ich mir denke, da kann man mit Kindern so schön drüber philosophieren, weil Kinder ja sehr auf das Anschauen, Angreifen auch angewiesen sind. Und noch nicht so sehr in abstrakten Bahnen denken. Und da kann man mit den Kindern ganz lange Diskussionen führen, was das denn eigentlich bedeutet, mit dem Herzen zu sehen.
Gut, das hat mich jetzt ein bisschen überrascht, dass du dieses Buch nicht empfiehlst, um zu philosophieren, weil hier geht es ja um Philosophie, aber ganz bestimmt die Originalausgabe. Aber es geht auch mit diesem Buch von
natürlich, ich würde es nur mit Älteren lesen. Oder
ja.
Es spricht sicher Ältere an, weil für kleinere Kinder oder für Jüngere finde ich manche der Zeichnen einfach zu bedrohlich. Aber das ist einfach meine persönliche Meinung. Ich finde auch, die Comic-Version ist sehr, sehr schnell, sehr rasant, was ja für Comics normal ist und auch gut ist. Es ist ja das Genre, es entspricht dem Comic-Genre absolut. Und das ist schnell gezeichnet mit eben so diesen Sprechblasen und so weiter und in einem durchgehenden Stil, der dazu passt. Was ich am Original einfach so sehr schätze, ist diese Ruhe, wie der Text und die Zeichnungen miteinander verwoben sind und aufeinander abfolgen und man nicht quasi Multitasking macht, sondern es ist der Text, dann kommt die Zeichnung, dann kommt der nächste Text. Und das gibt einem Zeit, auch über das Gelesene nachzudenken und zu philosophieren. Und das entspricht mir einfach mehr. Das heißt nicht, dass ich das andere nicht empfehlen würde, aber es ist sicher für Ältere oder für Jugendliche gedacht und nicht für die Kleineren.
Also, wenn man philosophieren möchte mit den Kindern, Der kleine Prinz eignet sich dazu. Und auch das erste Buch, das wir vorgestellt haben heute, Philosophie ist wie Kitzeln im Kopf. Ein komplexes Thema, über das wir bestimmt nochmals sprechen werden. Ich möchte mich jetzt verabschieden, nochmals mit einem Lied von dem kleinen Prinzen. Und zwar ist es der Titelsong einer Zeichentrickfilmserie, die vor ein paar Jahren in einem deutschen Kinderkanal gezeigt wurde. Und die das singt, den Titelsong, ist die deutsche Songwriterin Annette Louisanne. Tschüss, Eva.
Tschüss, Adrian.
Ganz still